und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Finale in Abu Dhabi mit einem neuen Weltmeister in der Formel 1. Er ist der 35. Formel 1-Weltmeister und er heißt in diesem Jahr Lando Norris. Der konnte sich den Titel nach dem dritten Platz, also nach dem Podiumsplatz, was er brauchte, um die WM in eigener Hand zu entscheiden, eben der neue Formel 1-Weltmeister. Und damit natürlich herzlichen Glückwunsch an ihn. Ich glaube, ja, es ging ein durchaus spannendes Finale zu Ende, auch wenn man jetzt sagen muss, dass die Top 3, um die es ja irgendwie dann ging, jetzt nicht so nah zusammen waren, dass wir spannende Überholmanöver oder ähnliches gesehen haben. Dennoch gab es natürlich die ein oder andere interessante Situation. Beide McLaren waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs und Piastri ist ja auch an der Startphase noch an Norris vorbeigegangen. Norris hatte durchaus auch noch ein bisschen Druck von Charles Leclerc. Also da war ja durchaus trotzdem noch ein bisschen was drin. Und über all das wollen wir natürlich heute nochmal sprechen in meiner neuen Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wie sonst auch, starten wir ein letztes Mal in diesem Jahr 2025, in der Saison 2025 mit meinem Driver-Rating für den großen Preis von Abu Dhabi. Und wir fangen da mit dem letzten Platz an und der geht an diesem Wochenende an Franco Colapinto. Und eigentlich können wir ihn auch zusammen packen mit Pierre Gasly, die beide an diesem Wochenende wirklich gar nichts mehr mit dem Auto machen konnten. Für mich ist es eine 5 von 10, aber man muss dazu sagen, das liegt jetzt nicht speziell an den Fahrern, denn das Auto hat auch einfach nicht mehr funktioniert. Das ist das Ende der Renault-Ära. Im kommenden Jahr wird das Alpine-Team dann ja mit dem Mercedes-Motor an den Start gehen. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant werden. Da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal drauf freuen. Aber dementsprechend ging da einfach super wenig. Und deswegen kann man denen da jetzt auch nicht irgendwie den riesen Vorwurf machen. Beide haben sich schwer getan, beide konnten nicht wirklich nochmal irgendwo nochmal was rausholen im Qualifying oder ähnliches. Dementsprechend ist es für mich bei beiden eine 5 von 10. Aber wie gesagt, ich sehe da nicht nur die komplette Schuld bei den Fahrern, sondern auch natürlich beim Team, beim Motor, der einfach nicht mehr so gut funktioniert. Weiter geht's dann auch irgendwie so ein bisschen mit einem Doppelpack mit den beiden Racing Bulls, die insbesondere Isaac Hadjar ja im Qualifying gut unterwegs waren, aber im Rennen muss man wirklich mal sagen, da ging irgendwie gefühlt wieder mal absolut gar nichts. Also das war wirklich erschreckend, kann man das glaube ich so sagen, dass beide Fahrer sehr weit zurückgefallen sind. Für mich ist es bei Liam Lawson so eine 5 bis 6 von 10, bei Isaac Hadjar tatsächlich eine 7 von 10, weil er im Qualifying noch besser unterwegs war als der Teamkollege, war da ja auch in Q3. Aber ansonsten, ja, ging da irgendwie nicht so viel, besonders was die Race Pace angeht bei den Racing Bulls. Weiter geht's dann mit Alex Albon, der auch sich dann im letzten Rennen, ja, so nochmal geschlagen geben musste gegenüber Carlos Sainz, der ja in den vergangenen Rennen doch den besseren Job macht im Vergleich zu Alex Albon. Und deswegen ist es für mich bei ihm, bei Alex Albon, tatsächlich auch nur eine 6 von 10. Kimi Antonelli, den ich ja noch als Sieger getippt habe, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr riskanter Tipp, sag ich mal, war. Mir war das klar, dass das jetzt nicht mega wahrscheinlich ist, aber er war ja zuletzt ganz gut drauf, muss man sagen, in Katar und auch davor bei den Rennen insbesondere. Und ja, an diesem Wochenende tat er sich wieder ein bisschen schwer. Der Mercedes auch im Renntrim war doch enttäuschend, muss ich sagen. Deshalb ist es für mich bei Kimi Antonelli eine 7 von 10. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda. Ich glaube, aus Sicht von Red Bull hatte das maximale Teamspiel mitgespielt, indem er Lando Norris da von der Strecke gedrückt hat, zu Recht auf jeden Fall auch noch eine Strafe dafür kassiert hat und auch Max Verstappen im Qualifying ja noch mit dem Windschatten geholfen hat. Also er hat da schon auf jeden Fall einiges fürs Team gegeben, aber ansonsten, was das Renngeschehen angeht, ging da irgendwie dann auch nicht mehr viel. Klar, er wurde auch so ein bisschen geopfert vom Team aufgrund dieser Strafe, aber vielleicht hätte er das auch noch ein bisschen anders ja, anstellen können. Für mich ist es bei Yuki Tsunoda deswegen nur eine 5 von 10. Weiter geht's dann mit Carlos Sainz, der auch nicht in die Punkte fahren konnte, trotzdem ein bisschen besser unterwegs war als der Teamkollege, als Alex Albon. Deswegen ist es für mich bei Carlos Sainz eine 7 von 10. Weiter geht's dann mit Oliver Bearman, der eigentlich die ganze Zeit in den Punkten gelegen hatte, auch ein gutes Wochenende hatte, im Qualifying dann so im letzten Moment nochmal von seinem Teamkollegen geschlagen wurde und dann nicht ins Q3 einziehen konnte. Trotzdem war er aber nicht schlecht unterwegs an diesem Wochenende, hat dann aber noch eine Strafe kassiert fürs, ja, Hin- und Herfahren. Für mich ist es eine 8 von 10, weil er hat prinzipiell keinen schlechten Job gemacht. Und ein ähnliches Bild ist es auch bei Gabriel Bortoleto, der auch insbesondere im Qualifying stärker war als Nico Hülkenberg, hat das Qualifying-Duell auch für sie, beziehungsweise hat das Qualifying-Duell ausgeglichen zwischen sich und Nico Hülkenberg, wenn man die 24 ja, Hauptqualifyings, wenn man die Sprints nicht mit einberechnet, sich anschaut. Für mich ist bei Gabriel Bortoleto auch so eine 8 von 10, war auch gut unterwegs. Genau, ist ja, man muss es ja auch immer noch beachten, bei beiden war es eine Rookie-Saison und auch eine Rennstrecke, wo man mit einem Formel-1-Auto zuvor noch nicht unterwegs war. Deswegen für mich bei beiden eine 8 von 10. Und dann kommen wir zur Top 10 und die wird von hinten quasi von Lance Stroll angeführt, der dann noch in die Punkte gefahren ist. Hatte auch eine kleinere Durststrecke, muss man sagen. Für mich Lance Stroll so eine 7 bis 8 von 10. War okay unterwegs, aber dann doch halt auch langsamer als der Teamkollege. Von Lance Stroll geht es dann weiter zu Nico Hülkenberg, der ja, überraschenderweise, muss man sagen, durch die nachträglichen Strafen, unter anderem von Oliver Bearman, tatsächlich noch in die Punkte gefahren ist, womit man gar nicht so unbedingt mehr gerechnet hatte. Also bin ich ehrlich, ich hatte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Nico Hülkenberg noch in die Punkte fahren würde, weil im Qualifying war es ja auch eher wieder ein bisschen schwieriger und auch zu Beginn des Rennens war er relativ weit hinten, ist aber relativ früh zum Boxenstopp gekommen und konnte sich dann am Ende ganz nach vorne setzen oder in die Punkte ja, befördern. Für mich ist es bei ihm eine 9 von 10. Lewis Hamilton, bitteres Qualifying erneut. Ich glaube, das ist wirklich eine Saison, wo er jetzt sagt, er ist froh, dass sie zu Ende ist. Seine Zukunft steht irgendwie auch weiterhin noch, ja, in Frage. Es gab dann ja nochmal das Interview und er hat auch gesagt, er denkt jetzt erstmal nur noch an Weihnachten, also er hat sich nicht wirklich bekannt dazu. Ich kann mir aber schon vorstellen, also ich glaube schon, dass er weitermachen würde, weil er ja am Ende jetzt auch nochmal ein neues Auto kriegen wird für die Saison 2026 durch die Reglementsänderung. Und deshalb ist da auf jeden Fall noch was drin für ihn, für mich an diesem Wochenende eine 7 von 10. Im Rennen, finde ich, war er gut unterwegs, hat er nochmal, ja, einiges rausgeholt mit Platz Nummer 8, aber im Qualifying war es dann doch nicht gut genug. Guten Job hingegen Esteban Ocon, finde ich, der sowohl im Rennen als auch im Qualifying gut unterwegs war. In den Trainings war er etwas langsamer als Oli Bearman. Für mich ist es eine 9 von 10 bei Esteban Ocon, wobei man bestimmt auch über eine 10 von 10 nachdenken kann. Und ein ähnliches Bild zeichnet sich auch ab bei Fernando Alonso, der auch ein super Wochenende hatte. Ja, wie man das irgendwie so von ihm gewohnt ist, wie er das eben dann auch nutzt. Deswegen ist es für mich bei ihm auch eine 9 bis 10 von 10. Und dann sind wir bei der Top 5 angelangt. Und da fangen wir an mit George Russell, der eigentlich gut unterwegs war, auch im Training. Sah es wirklich danach aus, dass er den McLaren und auch Max Verstappen gefährlich werden könnte. Aber am Rennen ja, ging dann irgendwie relativ wenig, tat sich sehr schwer. Hat aber auch zu Anfang des Rennens gesagt, dass er Probleme hatte mit dem Pedal, also mit dem Pedal. Keine Ahnung, inwieweit ihn das jetzt über das Rennen hin beeinflusst hat. Weiß ich nicht, aber es könnte natürlich auch ein Grund sein, warum der Mercedes im Renntrim nicht so einwandfrei funktioniert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Für mich bei George Russell ist es eine 8 von 10, war doch deutlich besser unterwegs als Kimi Antonelli, ist, glaube ich, für ihn auch nochmal wichtig. Und von daher, ja, für mich bei George Russell eine 8 von 10. Platz 4, Charles Leclerc. Überraschende Leistung, muss ich sagen, insbesondere im Rennen. Also ich hätte nicht gedacht, dass Charles Leclerc da wirklich die Pace mitgehen kann am Anfang. Klar, irgendwann gingen die Reifen ein. Das war zu erwarten, aber trotzdem, finde ich, hat er da auf jeden Fall ein echt starkes Rennen abgeliefert. Vielleicht mit einer ein bisschen besseren Qualifying-Position wäre da vielleicht noch ein Tickchen mehr gegangen. Für mich ist es eine 9 bis 10 von 10. Und dann kommen wir zu den drei, ja, Weltmeisterschaftskandidaten vor dem großen Preis von Abu Dhabi. Lando Norris auf Platz 3. Für mich ist es an diesem Wochenende eine 10 von 10. Im Qualifying war er besser als der Teamkollege. Im Rennen, finde ich, hat er einen guten Job gemacht. Klar, er war jetzt nicht der schnellste von den drei Fahrern. Aber er braucht es auch nicht. Und er hat das rausgeholt, was er brauchte mit dem Podiumsplatz. Er ist keine unnötigen Risiken eingegangen, hatte noch ein, zwei gute Überholmanöver. Klar, da hat er auch die besseren Reifen, aber trotzdem, da brauchst du natürlich auch den Mut in der Situation, weil du weißt, da kann auch mal was schief gehen. Und ich finde, er hat einen super Job gemacht und er ist vor allem dem Druckstand geblieben. Und das ist für ihn, glaube ich, auch super wichtig. Und somit konnte er sich seinen allerersten Formel-1-Titel sichern. Und deswegen für mich, wie gesagt, an diesem Wochenende eine 10 von 10. Aber auch Oscar Piastri für mich eine 10 von 10. Zwar im Qualifying langsamer, aber dafür im Rennen finde ich auf jeden Fall gut unterwegs. Lange mit dem harten Reifen unterwegs gewesen und hatte auch eine gute Pace. Deswegen für mich eine 10 von 10. Und natürlich auch Max Verstappen, der auch einen super Rennen da abgeliefert hat in Abu Dhabi. Auch eine 10 von 10 auf jeden Fall. Insbesondere die Pole-Runde war auch nochmal wieder sehr stark. Hatte auch nochmal, ja, bewiesen, warum er einfach auch zu den Top-Fahrern der Formel 1 gehört. Und ja, am Ende war es dann nicht wirklich in seiner eigenen Hand. Er hat das getan, was er tun musste. Er musste siegen, um sich die Weltmeisterschaft noch irgendwie, ja, am Laufenden zu halten. Am Ende hat es dann aber nicht gereicht, weil Lando Norris eben aufs Podium gefahren ist. Trotzdem aber für Max Verstappen natürlich auch eine 10 von 10. Genau, das also so ein bisschen, ja, zum Driver-Rating für diese Woche. Beziehungsweise fürs Letzte in diesem Jahr, muss man ja wirklich schon sagen. Und ja, jetzt wollen wir natürlich nochmal ein bisschen über die neue Nummer 1 in der Formel 1 sprechen. Und zwar natürlich über Lando Norris, der sich eben den Titel sichern konnte. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich wirklich für ihn gefreut, weil am Ende hätte jeder Fahrer, also egal ob Piastri oder Verstappen oder eben Norris jetzt, den Titel verdient gehabt. Alle drei haben einen super Job gehabt. Alle hatten so ein bisschen ihre Höhen und Tiefen. Verstappen hat mit dem Red Bull Team so rund um die Europasaison sich extrem schwer getan. Kam dann wieder so jetzt zum Endspurt der Saison wieder, hat er wieder ein Wörtchen mitgeredet um die WM. Oscar Piastri war anfangs sehr stark und auch in Europa hatte einen deutlichen Vorsprung vor Lando Norris. Norris hatte sich dann aber wieder so ein bisschen gefangen. Und Oscar Piastri fiel wieder zurück. Und wie gesagt, ich finde, wir haben ein super spannendes Battle gesehen zwischen den dreien, was auch durchaus unvorhersehbar war. Also wir hatten einige Wendungen, wie gesagt, Max Verstappen, der auf einmal zurückkam. Dann hatten wir so dieses interne Ding zwischen den beiden McLaren-Piloten, was, glaube ich, auch immer eine gewisse Spannung mit einbringt. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall klar. Und wie gesagt, ich fand auf jeden Fall, dass es auch ein würdiges Finale war und Lando Norris ist natürlich jetzt auch ein würdiger Weltmeister in der Formel 1. Also wie gesagt, hat den Titel wirklich verdient und ja, mich freut es auf jeden Fall für ihn. Das fürs Team ist es natürlich auch ein riesiger Erfolg, wenn man mal kurz überlegt. Seit 2022 haben wir diese Autos, diese neue Ground Effect Area, die jetzt 2025 zu Ende geht. Und wenn man mal schaut, wo McLaren 2022 und auch Anfang 2023 stand, die sind da wirklich um die letzten Plätze gefahren. Wirklich Oscar Piastri oder auch noch damals Daniel Ricciardo und Lando Norris dann natürlich, die sind wirklich um Platz 17, 18, 19 gefahren. Und jetzt sind die zum zweiten Mal in Folge Teamweltmeister und haben sich den Fahrertitel mit Lando Norris gesichert. Also das ist natürlich auch nochmal innerhalb dieser einen, ja, Technik-Ära wirklich eine starke Leistung auch vom Team. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal würdigen. Klar, McLaren hat vielleicht die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen, wodurch es dann auch nochmal, wahrscheinlich aus neutraler Sicht, durchaus nochmal sehr spannend wurde. Also man hätte theoretisch den Titel auch schon mal eher sich sichern können oder zumindest schon mal Max Verstappen ausschalten können, aber am Ende ist es jetzt so gekommen und ja, ich glaube, fürs Team ist es auf jeden Fall eine tolle Sache, weil am Ende weiß man auch nicht, was nächstes Jahr kommt mit den neuen Autos, inwieweit man da noch vorne und mitspielen wird um die Siege. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon mal toll zu haben. Und wie gesagt, auch für Lando Norris ist es natürlich ein sehr besonderer Moment in dieser Karriere, wenn man mal überlegt, also 2024, also vor einem Jahr knapp, beziehungsweise vor anderthalb Jahren knapp, hat er überhaupt erst seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Und einige Monate später steht er dann ganz oben auf dem Podium und ganz oben dann eben auch in der Formel 1 Weltmeisterschaft und holt sich dann eben den Fahrertitel. Ja, ich fand es gestern wirklich nochmal echt ganz schön mit anzusehen. Die Freude, die hat man natürlich da jedem angesehen, seine Eltern, die dabei waren, seine ganze Familie, seine Freunde. Das war eine super schöne Situation da und auch Lando Norris. Also den hat man es auf jeden Fall auch angesehen, dass der wirklich erlöst war, fertig war und dass er sich einfach so gefreut hat. Und das war, glaube ich, auch einfach echt schön mit anzusehen, dass er dann sich dann eben auch so irgendwie darüber gefreut hat. Diese Weltmeisterschaft zu gewinnen ist in der Formel 1 einfach so wichtig. Es gibt einen hohen Status und ich glaube, dass er das in der nächsten Saison, dass das auch nochmal zu einem Vorteil für ihn werden könnte, weil er jetzt nicht mehr so diesen Druck hat. Er hat irgendwie allen bewiesen, man muss ja wirklich sagen, Lando Norris hat in der gesamten Saison sehr viel Kritik auch abbekommen dafür, dass er so offen ist, dafür, dass er seine Emotionen zeigt, dafür, dass er über Dinge spricht, die andere Weltmeister nicht ansprechen. Dafür hat er sehr viel Kritik bekommen, sowohl neutrale oder angemessene Kritik, als auch wirklich sehr viel Hate im Internet oder ähnliches. Und er hat irgendwie so allen gezeigt, hey, das hat er ja, glaube ich, auch selber mal gesagt, oder das haben auch andere Fahrer über ihn gesagt, man kann auch als netter Typ, ohne Killerinstinkt, Weltmeister werden. Und ja, das ist irgendwie auch ein cooles Zeichen, finde ich, für die Formel 1. Also so, und auch generell einfach so an alle irgendwie, so ist es egal, was die anderen von einem sagen, man kann das alles schaffen, wenn man wirklich will und wenn man an sich glaubt. Und ich glaube, das hat Lando Norris da auf jeden Fall nochmal deutlich bewiesen mit seiner Weltmeisterschaft. Genau, hat da dann natürlich vor Ort noch ordentlich gefeiert, fand ich auch ganz schön. Sind ja auch noch einige Fahrer zu ihm gekommen, natürlich gleich am Anfang Piastri und Verstappen, die dabei waren, aber es sind auch noch so wirklich, George Russell ist noch auf die Start- und Zielgerade gekommen. Fernando Alonso war, glaube ich, auch noch irgendwie mit dabei. Auf jeden Fall ein Aston Martin-Fahrer. Und auch Carlos Sainz, die beiden sind ja auch sehr gut befreundet. Der kam auch nochmal zu ihm. Und auch noch andere Fahrer dann später im Fahrerlager. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, die ihm da nochmal beglückwünscht haben. Und auch die anderen nochmal über Instagram, über die sozialen Medien. Da sind auf jeden Fall auch nochmal einige Glückwünsche angekommen. Und ich glaube, das zeigt es auch nochmal. Also auch die anderen Fahrer freuen sich und gönnen das ihm auf jeden Fall. Also sehr viele schöne und auch emotionale Bilder, muss man sagen, aus dem Paddock bei McLaren und auch bei Lando Norris, kann ich mir vorstellen, ging es dann in der Nacht noch ordentlich ab mit ein bisschen Feiern auf den Titel. Das soll ihnen natürlich auch vergönnt sein. Jetzt geht es nämlich erstmal in die Winterpause. 3 Monate bis zum nächsten Rennen ungefähr, bis Australien. Trotzdem geht da natürlich noch einiges, denn aufgrund der neuen Autos gibt es dann auch durchaus einige Testtage, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und wir haben natürlich auch noch so ein paar Themen, über die wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen nochmal sprechen wollen. Da sind auf jeden Fall noch einige Sachen, die da ganz interessant sind in der Formel 1. Also wir haben ja auch nochmal interessante Personalien rund um das Red Bull Team. Yuki Tsunoda, der ja unter anderem auch sein letztes Rennwochenende als aktiver Fahrer sozusagen gefeiert hatte. Wir haben ein neues Team mit Cadillac und zwei altbekannten Fahrer mit Sergio Perez und Valtteri Bottas. Also da steht auf jeden Fall noch einiges bevor. Und wir wollen natürlich nochmal ein bisschen ja, darauf zurückschauen, wie sich die einzelnen Teams so in der Saison 2025 und natürlich auch die einzelnen Fahrer in der Saison 2025 geschlagen haben. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Genau, nächste Woche geht es dann aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, also vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.